Bei mir heute im Performance-Podcast zu Gast ist Kerstin Stier. Kerstin ist Co-Founder und Geschäftsführerin von Engomo. Engomo ist, also in meinen Worten jetzt gesagt, ist die Lösung für Unternehmen, wenn es darum geht, seine eigene individuelle Business-App zu designen in einer Low-Code-Form, einfach angedockt in das jeweilige CRM oder ERP-System und mit Drag-and-Drop designt und ohne komplexen Aufwand, lange Skripts und so weiter und so fort. Ich hoffe, Kerstin, also mal danke, dass du im Podcast bist. Ich hoffe, ich habe es in meinen Worten richtig wiedergegeben.
Ja, hallo Ben. Sehr gut beschrieben. Perfekt.
Kerstin, du bist zurück von der Karenz. Du hattest 2 Babypausen und hast dir jetzt das große Ziel gesetzt, die Firma weiter zu skalieren.
Genau.
Kannst du mal ganz kurz sagen, wie ist denn da so die, du hast die Firma damals mit deinem Mann gegründet, 2012, danke. Mhm. Also 2014 dann so richtig, 2012 mal eher mehr so als Nebenprodukt oder als Nebenprojekt. Wie ist denn so die Rollenverteilung bei euch in der Firma?
Die Rollenverteilung ist, mein Mann ist der Techie, er ist der Nerd und ich bin die Strategin, der Marketeer, die Business Developerin und auch die Aufräumerin, wo ich manchmal nicht so glücklich drüber bin, aber du brauchst auch einen, der die administrativen Themen macht, der ein bisschen Finanzen macht, der HR macht. Und das alles ist mein Bereich. Also der Jens, der bringt das Produkt voran, verantwortet die Entwicklung und ist auch sehr, sehr stark im Vertrieb und im Partnervertrieb involviert. Und so haben wir uns eigentlich aufgeteilt und es war im Prinzip auch von Anfang an so.
Mega genial. Und bevor man da noch näher einsteigen, wollte ich mal wissen, Kerstin, was treibt dich an?
Ja, mich treiben 2 Sachen an. Beruflich natürlich, du hast es schon erklärt, dass wir mit Engomo eine Möglichkeit Unternehmen geben wollen und da vor allem den mittelständischen Unternehmen ihre Prozesse individuell in Anwendungen abzubilden, ohne dass sie dafür ultra teure Projekte haben, ohne dass sie dafür super viele Programmierressourcen brauchen. Ich bin der Meinung, dass sich da mit dem Low-Code-Thema ein Paradigmenwechsel ankündigt in der ganzen IT-Branche, weil es eben ganz einfach sein wird, in Zukunft solche Anwendungen zu bauen, auch in unternehmensfähig, Enterprise-Grade nenne ich das immer, also skalierbar, integrationsfähig, sicher. Und das treibt mich beruflich primär an, diese Lösungen zu etablieren, diese Lösungen auch dem Mittelstand aufzuzeigen, weil die sind oftmals da in ihrer Welt gefangen und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt umsetzen soll. Und mich persönlich als Mensch treibt schon immer an, dass ich heute besser sein will, als ich gestern war. Also jeden Tag ein kleines Stückchen besser sein, mich weiterentwickeln. So Stillstand ist für mich gar nichts. Und das ist eigentlich schon immer so.
Stillstand ist eigentlich fast schon rückwärts.
Ja, genau. Ich hatte mal für mich so überlegt, Decline begins with complacency, also diese Selbstzufriedenheit an dem Tag, wo ich sage, oh ja, super, alles top. An dem Tag werde ich eigentlich schon ein Stückchen schlechter.
Kann ich mich total identifizieren damit, dass ich sage, ich bin auch ein Fan von Atomic Habits und immer 1% bis The Slight Edge, ein mega geniales Buch. Mhm. Ich habe da teilweise mein Thema, in dem ich dann, das, bei mir führt das oft so zum, oder ich habe auch damit zum Kämpfen gehabt, und kann ich ganz ehrlich auch sagen, dass ich da oft so Phasen gehabt habe, wo ich wirklich motivationslos war oder beziehungsweise so Phasen, wo ich mitgekriegt habe, es geht gar nicht weiter, ich habe keinen Antrieb. Und dann bin ich so ein bisschen in eine Unzufriedenheit, leichte Depression reingefallen. Wie sieht es bei dir aus, wenn man immer strebt, wie gehst du mit diesem Druck um? Wie gehst du mit diesem Stress um?
Ja, ganz genau. Das ist natürlich ein Thema. Zum einen ist man da manchmal zu hart zu sich selber, weil jeder Mensch, jeder Geist, jede Psyche, jeder Körper braucht Ruhepausen, braucht vielleicht auch so wie ein guter Teig, der nur was werden kann, ein guter Hefeteig, wenn er ein bisschen ruht, braucht der Körper und der Geist vielleicht auch manchmal diese Ruhephasen. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, dass es natürlich einfach ist, mit so einem Mindset abzurutschen in eine Verbissenheit, in eine Ungeduld auch mit sich selber und allen drumherum, weil oftmals hängt es auch nicht von einem alleine ab, ob man weiterkommt, jetzt gerade beruflich mit der Firma, sondern das hängt von vielen Faktoren ab. Und dann sehe ich das genau wie du. Da geht man dann leicht in ein Mindset rein, wo man auf einmal mit allem unzufrieden wird, mit sich selber allem voran. Warum klappt das nicht? Warum kriege ich es nicht hin? Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss es einfach erzwingen. Ja,
man versucht es dann erzwingen, wie du sagst. Ja.
Genau, ja. Und auch mit, bei mir ist dann auch mit meinem Umfeld. Also ich lasse dem Umfeld dann auch nicht die Zeit, die es vielleicht braucht, meinen Kollegen, dem Jens, sondern bin da dann derjenige, der sagt, das muss jetzt schneller gehen, das muss jetzt passieren. Ja, und dann habe ich gelernt, mich einfach, und das mache ich tatsächlich fast täglich, mich mal kurz so in der Vogelperspektive zu beobachten, so raus zu zoomen, wenn es sein muss, ganz weit raus ins Weltall und zu sehen, ich sehe mich eigentlich gar nicht mehr. Das Ganze ist eigentlich in meinem, das spielt sich alles in meinem Kopf ab. Von außen sieht es schon wieder ganz anders aus und mir meine Perspektive ein Stück weit zurechtzurücken. Ein anderes Ding, was mir gut hilft, ist mir einfach zu sagen, vor einem Jahr, wo war ich da zur gleichen Zeit, was hat mich da umgetrieben? Und dann fällt es einem auf einmal so auf, du wirst es auch kennen. Ups, ah ja, vor einem Jahr hat man noch das Problem und mit jenem gekämpft und das haben wir alles gelöst. Und dann kriege ich daraus auch wieder den Antrieb und die Motivation und eben auch ein Stück weit die Lockerheit, wenn ich jetzt mal am Abend ins Bett gehe und nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt ultra viel gewachsen bin heute oder ultra viel vorangetrieben habe, trotzdem zu sehen, dass es eben unterschiedliche Sprünge gibt. Mal gibt es Phasen, da geht es super gut, mal gibt es Phasen, da stockt man auch ein bisschen und ich glaube, die sind auch wichtig.
Das hat mir mein Coach gesagt, dass man aufhören soll, in diese Lücke aufzuschauen und einfach, wie du sagst, das einfach zurückblicken. Also mein Coach hat so gesagt, du sollst zurückblicken und die Erfolge einmal anerkennen und dir wirklich so mal die Schulter klopfen und sagen, hey, schau mal, wo du vor einem Jahr warst, schau mal, wo du jetzt bist, schau dir deine Reise an und dann mit diesen nach vorne planen, also mit dieser Bewegung nach vorne planen und nicht mit dem, ja, aber es könnte so sein und es könnte noch so sein und es könnte noch so sein und du schaust immer in diese Lücke rein und das ist wirklich ein mega genialer Tipp, den man muss ihn halt einfach umsetzen auch. Also man muss auch wirklich einmal, sage ich mal, vielleicht atmen und wie du sagst, sich immer wirklich damit beschäftigen. Gerade Leute, die oft auch, und meine Frau sagt das oft zu mir, getrieben wirken, da muss man oft ein bisschen gegensteuern. Aber es hat natürlich, und das ist wieder das Positive, ganz viele Vorteile, weil man halt einfach wirklich auch viel weiterbringt. Und jetzt bei dir zurück, wie war das bei dir? Du hast zwei Babypausen gehabt, jemals für ein Jahr und bist zurück in die Arbeit und 2018 Geschäftsführerin. Was war deine Rolle vor der ersten Babypause? Und dann die Folgefrage, wie ist dir gegangen, dann wieder voll anzupacken? Wie hat dich dein Team aufgenommen, jetzt wieder zurück und Geschäftsführerin? Erzähl mal ein bisschen so, wie war diese Situation?
Ja, gerne. Also bevor ich in die Baby, ich bin ja ziemlich schnell in die Babypause. Du hast es vorhin im Intro schon gesagt. 2012 hat der Jens angefangen, die Plattform in Gomo zu coden und ich war dann relativ schnell dabei, nebenberuflich waren beide noch in unseren Hauptjobs quasi und haben das in der Freizeit am Wochenende gemacht und 2014 sind wir dann beide in Vollzeit, haben wir uns quasi den Sprung von der Klippe gewagt, unsere Jobs gekündigt und in Gomo reingesprungen und ich war tatsächlich dann schon ab Mitte 2015 in Elternzeit, also nur ein gutes Dreivierteljahr, ich erinnere mich noch sehr gut dran. Also da war meine Hauptrolle Marketing und der Aufbau des kompletten Marketings, also Website, die Positionierung, die USPs rauszuarbeiten, Use Cases rauszuarbeiten, Zielgruppen zu analysieren. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich mit dem Babybauch im Homeoffice saß und wirklich von morgens 8 bis abends spät diese ganzen Themen gemacht habe. Und so eine ruhige Zeit hatte ich auch nie wieder, weil da gab es nur Jens und mich in der Firma, also noch keine Führungsthemen, noch nicht so viel Administration drumherum. Und die erste Babypause war, also Babypause im Sinne von, du bist verheiratet mit deinem Co-Founder und siehst ihn jeden Tag, ist auch in Anführungszeichen zu sehen. Wir haben uns natürlich in der ganzen Zeit immer wieder ausgetauscht. Für mich war es, ich habe mich da oft auch ausgebremst gefühlt. Ich habe gesehen, der Jens gibt Vollgas und ich bin da daheim am Baby beruhigen und also wie wir wieder getrieben ein Stück weit. Aber ich war gedanklich immer dabei und das hat mir sehr gut geholfen. Und so haben wir dann weitergemacht und bei unserem zweiten Kind 2017 dann nochmal die Pause. Da habe ich auch währenddessen Bachelor-Thesis betreut im Unternehmen, habe mich dann mit der auch einfach im Homeoffice getroffen.
Also wirkliche Pausen waren es dann gar nicht.
Wirklich ist ganz raus war ich nie. Und als ich dann davor eben hatte ich diese Teilverantwortung natürlich auch Finance und so weiter mitgemacht. Und als ich dann wieder zurückkam, Ende 2017, Anfang 2018, da war es tatsächlich der Jens, der zu mir sagte, pass auf, du wirst jetzt Geschäftsführerin, ist doch klar. Also er ist da super progressiv und überhaupt nicht eingeengt. Und ich war damals auch in Teilzeit zurück, also irgendwas 60%. Und er sagte, du, es ist doch klar, Teilzeit, es ist mir wurscht, aber du hast die gleiche Verantwortung. Und ja, so bin ich dann als Geschäftsführerin wieder eingestiegen nach der Babypause und im Team war das irgendwie so auch kein Problem, weil ich ja mit den Leuten in Kontakt war und alle waren, ich war selber total happy, dann wieder viel an Bord zu sein. Und natürlich habe ich auch eine große Flexibilität, die wir heute noch leben, die Familie und den Job zu vereinbaren. Auch der Jens übernimmt Themen. Wir leben es dem Team vor, dass es bei uns in Ordnung ist, auch um 14 Uhr mal zu einem privaten Termin zu verschwinden und dann abends noch mal was dran zu hängen. Und so gesehen war das für uns ein super Modell. Am Anfang natürlich auch herausfordernd, das Ganze zu balancieren und ist immer noch, kannst dir vorstellen, wenn halt überraschend ein Kind krank ist oder irgendwie sonst was, dann muss man natürlich kurz gucken, wie macht man es. Aber ich glaube, das ist mittlerweile, viele kennen das, aber zum Glück sind viele Jobs mittlerweile so flexibel, dass man da ja, das Ganze schon gut jongliert kriegt.
Ich kenne selber bei mir, dass meine Frau, die Sandra, ist Lehrerin in der Mittelschule und das ist einer der wenigen Jobs, der wirklich unflexibel ist. Also wenn du
ja, das stimmt.
In der Klasse bist, bist du in der Klasse und wenn du Konferenz hast, du Konferenz. Also da kannst du wenig schieben, du kannst nicht sagen, zu 20, 30 Kinder jetzt, macht's mal. Weiß ich nicht,
wir machen in der Stunde weiter.
Das schieben wir, genau. Das schieben wir mal am Abend oder sowas oder wir machen Homeoffice. Das heißt, ich kenne das, also dass meistens ich einspringe oder die Schwiegermutter. Wenn es da mal brennt. Aber es ist gut so. Das ist kurz zu den mittelständischen Unternehmen. Wenn du, was siehst du, wo siehst du gerade diese Challenge gerade? Warum haben mittelständische Unternehmen, und ich kenne es selber, euer Anliegen ist ja auch, uns obsolet zu machen. Und das finde ich ja gut. Wir sind selber Odoo-Partner, ERP-System Odoo. Und wir haben schon den Antrieb, dass wir sagen, flexiblere, dynamischere Prozesse zu etablieren mit individuellen Prozesse, mit Kostenersparnis, aber noch nicht in diese Low-Code-Ebene, die ganz eine andere Welt ist, wie du schon vorher genannt hast. Aber wenn ich dazu zu mittelständischen Unternehmen komme, dann merke ich oft, sie haben schon so viel Energie und Zeit. Allein wenn sie mir erzählen, wie oft sie, weiß nicht, wie viel Requirements, wie viele Spezifikationen sie schon geschrieben haben. Sie haben so viel Zeit und Energie in Prozesse gesteckt. Und dann analysieren wir so die Prozesse und merken wir, die Prozesse sind A, komplex, B, sehr starr. Und dreh und sieh. Vor allem, wenn es darum geht, wenn ich sage, okay, was sind eure Maßnahmen, eure Strategien, eure Ziele und welche Daten braucht ihr dazu und was braucht ihr dazu, dann können sie es oft teilweise gar nicht abrufen. Was ist so das Problem? Warum entsteht da oft so ein Kuddelmuddel an Anforderungen, Prozesse, wo dann irgendwann der mittelständische Unternehmer sagt, ja, hat nicht so hingeklappt, wie wir es im Kopf gehabt haben.
Genau, das ist so eine Art Lock-in, der da stattfindet, was wir beobachten. Und es ist tatsächlich nicht so, dass wir die ERP-Welt obsolet machen wollen, weil wir sind überzeugt, dass solche komplexen Systeme wie ein ERP-System auch mit bestimmten starren Elementen genau richtig sind für Unternehmen, um die Prozesse zu unterstützen. Aber was tatsächlich häufig passiert, ist eine Mischung aus zwei Dingen. Zum einen muss natürlich jedes System, was ich als Standardsoftware kaufe, das bringt Standardprozesse mit rein, auf der einen Seite. Und die sind oftmals einfach starr. Und jetzt habe ich dieses mittelständische Unternehmen, was häufig historisch gewachsen ist, mit häufig zum Teil sinnhaften komplexen Prozessen, zum Teil aber auch nicht so sinnbehafteten komplexen Prozessen. Und da ist es natürlich schwierig, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und dann kommt dazu, dass wenn ich diese beiden Welten zusammenbringen will, brauche ich einfach viel IT-Ressourcen. Also da brauche ich auf der einen Seite natürlich das Fachbereichs-Know-how, ich brauche das Prozess-Know-how und auf der anderen Seite brauche ich aber auch die IT-Ressourcen dafür. Und da ist es eben jetzt heute so, dass viele Standard-Softwares, wenn ich jetzt mal das klassische Beispiel bemühen möchte, das SAP zum Beispiel, führe ich jahrelang ein, versuche an allen Ecken und Enden dafür sehr viel Geld noch Individualisierung reinzubringen, aber ich kriege die letzten 10% als Unternehmen einfach nicht abgebildet. Also es hakt trotzdem noch und auch wenn ich dann sage, ich will aber die letzten 10%, dann kriege ich halt, okay, Change Request, was du gerade gesagt hast, dann summiert sich das auf in einen Riesenberg, wo das mittelständische Unternehmen oft gar nicht mehr weiß, wo fange ich jetzt an. Und der Ansatz, den wir da fahren, ist, dass wir mit einer leichtgewichtigen Plattform kommen, die auf dem aufsetzen kann, was da ist. Weil das ist ja, wie du auch sagst, die haben schon Jahre investiert, die haben schon Unmengen an Geld investiert. Und da tut es natürlich auch weh und ist auch absolut nicht sinnvoll zu sagen, ja, schmeiß mal alles raus und mach nochmal neu. Sondern wir setzen mit Ngomo eigentlich da an, wo der Mittelständler steht. Der hat vielleicht ein ERP-System, der hat vielleicht noch irgendeine FIBO, der hat vielleicht noch ein QS-System, aber irgendwie hakt der Prozess zwischendrin. Und dann haben wir in der Plattform sehr flexible Schnittstellen mit einfachen Anbindungsmöglichkeiten, dass ich also nicht über Integrationsprojekte spreche, die allein schon irgendwie Monate dauern, sondern dass nur wirklich innerhalb kürzester Zeit, da spreche ich über zum Teil sind es Minuten, maximal Tage, die Systeme zueinander bringt über die Plattform und dass ich dann hergehen kann und den Prozess so designen, wie ich ihn brauche. Also da ziehen wir auch oft, sehen wir, dass die Fachabteilungen die User Interfaces mitgestalten, mit sagen, jetzt hätte ich gern das, jetzt hätte ich gern das. Und dann die IT-Spezialisten, aber nicht Programmierer, die Datenflüsse einfach noch dazu stöpseln quasi. Und so gehen wir da rein und sehen dann, dass man also aus diesem Login, aus dieser Situation, oh Gott, wo fange ich jetzt an, auch erstmal ganz klein anfangen kann. Ich brauche da nicht den großen Wurf, weil ich später auch nicht diese Change-Request-Thematik habe, sondern weil ich dann einfach schrittweise das Ganze verbessern kann. Ich kann dann die papierlose Fertigungs-App dem Werker zeigen oder der Arbeitsgruppe und dann sagen die, ja, das ist cool, aber da hätte ich gerne noch den und den Button oder die Info. Und dann ist es innerhalb von ein paar Minuten gemacht, das einzubauen und dann auch zu verwenden. Also das ist so der Ansatz. Wir sehen uns als Ergänzung zu diesen großen Systemen.
Es macht das Ganze viel, viel agiler.
Genau.
Wie siehst du es gerade? Also wer der Kunde ist, da habe ich schon ein ziemlich gutes Bild davon, aber wie schaut das aus? Ist das so ein wie ist euer Businessmodell? Wie ist euer Werbemodell dahinter? Ist das ein Subscription-Modell? Ist das pro App und User? Wie habt ihr das aufgebaut?
Also das ist ein Subscription-Modell und wir bepreisen nicht die Plattform und wir bepreisen auch nicht pro App, sondern einfach pro Endgerät bzw. User, so wie du es sehen willst. Das kommt daher, dass wir unsere Wurzeln tatsächlich in der Mobile-App-Thematik haben. Inzwischen ist die Plattform seit geraumer Zeit stark gewachsen und wir sind auch in der Lage, B2B-Webshops und solche Themen, also webbasierte Apps, abzubilden. Aber historisch gesehen und auch heute noch sieht man es oft, dass gerade die Pains bei den Kunden in den mobilen Prozessen sind, also die Prozesse an Ort und Stelle abzuwickeln. Und genau, wir haben einen Subscription-Anteil Und dann gibt es noch einen Professional Services Anteil. Der kann sehr klein sein oder auch größer, je nachdem, wie der Kunde das wünscht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, dass wir den Kunden onboarden. Da haben wir verschiedene Masterclasses, Best Practice Sessions. Das dauert so einen Zeitraum von einer Woche und dann baut der Kunde selber los. Und dann kann er so viele Apps bauen, wie er möchte in der Plattform. Und der zweite Weg ist, dass wir die Apps für den Kunden bauen. Das ist dann der Fall, wenn die IT-Ressourcen so knapp sind, dass der Kunde sagt, ich will jetzt die App haben, baut sie mir mal. Es gibt auch Kunden, die sagen, den ersten Wurf hätte ich gern von euch und dann machen wir weiter. Also da gibt es viele, viele hybride Modelle dazwischen.
Wie kommt ihr an neue Leads und Interessenten? Das ist ein bisschen dein großes Thema,
genau,
oder?
Genau, das ist hauptsächlich über Inbound. Wir haben von Anfang an, weil wir ohne fremdes Kapital losgelaufen sind, eine Bootstrapping-Strategie im Marketing gefahren. Mein Budget war immer verschwindend gering. Das heißt, ich habe auf sehr guten Content gesetzt, den wir online anbieten. Auch viel Content, den wir nicht hinter Leadschranken verstecken, sondern den wir offen
direkt
anbieten,
auf der Plattform?
Direkt auf der Website anbieten. Und dann kriegen wir darüber, über die Suchmaschinen, kommt der Traffic rein. Und so haben wir sehr viele Inbound-Anfragen tatsächlich. Und natürlich ist das jetzt inzwischen gewachsen, dass wir auch auf Messen unterwegs sind, dass wir auch bei verschiedenen Online-Formaten dabei sind, wenn es um Webcasts zum Thema Low-Code geht. Aber der Hauptpfeiler ist tatsächlich immer noch das Webmarketing mit SEO und auch SEA mittlerweile. Das Budget ist jetzt ein bisschen gewachsen. Wir sehen einfach, das Thema wird gesucht und die Traction können wir da sehr gut nutzen.
Mega. SEA, ist das LinkedIn dazu oder?
Hauptsächlich sind wir mit Google Ads unterwegs. Mhm. Das kommt drauf an welche Persona wir uns richten. Wir haben verschiedene, dadurch, dass du mit der Plattform im Prinzip kannst du alle Apps bauen, die du brauchst, also für alle Fachbereiche. Das macht es fürs Marketing nicht ganz so trivial, weil wir mit so vielen verschiedenen Personas arbeiten müssen. Wenn ich jetzt in der Plattform denke, dann sind es eher CIOs, CDOs, IT-Leiter oder auch IT-Mitarbeiter. Wenn ich aber aus Fachbereichssicht komme und viele unserer Anfragen kommen auch aus den Fachbereichen, wo wirklich ein Lagerleiter auf der Lösung, auf der Suche nach einer Lösung ist oder ein Produktionsleiter ein Problem hat. Das heißt, je nach Persona ist es ein bisschen unterschiedlich. Also hauptsächlich bedienen wir Google Ads, sind aber auch auf LinkedIn und so weiter auf den einschlägigen Plattformen unterwegs.
Ah, verstehe. Was sind denn so Indikatoren, auf die du besonders achtest, sage ich mal, jetzt gerade im Marketing oder auch in Sales? Also, sage ich mal, von der Reise her, ja, kommt auf die Webseite bis hin zu, er setzt jetzt wirklich eure Lösung ein.
Da arbeiten wir sehr stark funnel-orientiert. Also, da sind für mich die Conversion Rates entscheidend. Einfach zu schauen, wo kann ich optimieren und die Hebel rauszufinden. Das heißt, ich habe zum einen natürlich, wenn ich jetzt über eine Suchmaschine gehe, gucke ich mir als Indikatoren an, wo kommen die in der Regel her? Ist es die organische Suche? Ist es die Paid Search? Ist es ein LinkedIn? Ist es ein Direct Referral? Um dort einfach zu schauen, wo muss ich optimieren? Dann in der SEA selber natürlich wieder die Conversion Rates, welche Message, welche Keywords ziehen, welche nicht. Und für mich ein ganz wichtiger Faktor, und da arbeite ich auch im Moment gerade wieder dran, ist tatsächlich die Website an sich, wie gut convertet meine Website, also wie gut kann ich einen Website-Besucher über das Thema informieren und den dann auch dazu führen, dass er sich bereit fühlt zu sagen, okay, ich gebe euch meine Kontaktdaten, lasst uns da den nächsten Schritt gehen. Das ist so der Funnel, den wir gehen. Und ab dem Zeitpunkt einer Anfrage binden wir den Vertrieb mit ein und haben da Inside Sales, unsere Sales Reps, die dann Online-Demos machen und so weiter. Und haben dann aber parallel auch, und das haben wir jetzt auch erst letztes Jahr mit aufgebaut, einen Lead-Nurturing-Prozess, wo wir einfach auch immer wieder wertvollen Content zur Verfügung stellen. Und also ich glaube, mein Key, der Schlüssel dazu ist wirklich im Marketing wertvollen Content bereitzustellen, nicht irgendwelche hier die wichtigsten Tipps runterladen und nachher habe ich halt Tipps, die irgendwie eh schon jeder wusste, sondern wirklich Infos bereitzustellen für die jeweilige Buyer-Persona, die ihr auch wirklich weiterhelfen. Und so kann ich Vertrauen bilden, meinen Namen etablieren und dann bin ich auch überzeugt, dass dieser Vorschuss dann dazu führt, dass die Personen zu uns kommen, wenn sie soweit sind.
Wie gehst du sicher, wenn man für die Zuhörer, wenn wir jetzt so ein bisschen eintauchen in diese, wie baue ich mir eine B2B-Marke auf? Mhm. Was oft ein großes Thema ist, wie schaffst du es dann, dass man dann wirklich auch gefunden wird über Google?
Du fängst an mit deinen Keywords. Also die Keywords sind das A und O und damit steht und fällt alles. Das heißt, wieder ausgehend von der Buyer-Persona ist zu überlegen, was glaube ich, welche Suchbegriffe sind oder welche Keywords sind die relevantesten aus Sicht meiner Zielgruppe. Also auch nicht aus Sicht von mir, sondern aus Sicht von dem, der Content über dieses Thema finden will. Und dann gibt's oft die Schwierigkeit, das habe ich selbst auch gesehen, dann hast du eine Liste mit 70, 80, 90, 100 Keywords und da ist dann die sehr bedeutend, die nochmal zu priorisieren und wirklich so eine Handvoll von 20, 25 Keywords zu definieren, wo du sagst, okay, das sind meine Prio 1 Keywords. Der Rest ist auch noch wichtig. Und dann gehe ich weiter vor und sage, okay, jeder Content, den ich kreiere, sei es jetzt auf der Website oder sonst irgendwo im Web, der spielt auf diese Keywords ein und dann nicht auf alle gleichzeitig, sondern eben wiederum auf 2, 3 aus dieser Keyword-Liste. Und über diese Strategie ist es uns bisher relativ gut gelungen, da in der SEO-Thematik mitzuranken. Wobei das natürlich auch aufs Thema ankommt. Was wir jetzt feststellen, ganz zu Beginn 2014 war das für mich total easy, bei all meinen Keywords auf Platz 1 organisch im Suchergebnis zu landen. Das lag aber daran, dass da Low-Code noch nicht gab, in Anführungszeichen. Also da war Low-Code überhaupt noch kein Begriff. Und wir hatten es da relativ einfach, uns zu etablieren. Der ganze Markt hat sich seither massiv gewandelt. Es sind super viele Player dazugekommen in verschiedenen Nischen. Und so verlierst du natürlich, wenn du da nicht permanent optimierst, auch relativ dann an Gewicht, je mehr Content zu diesem Thema da ist. Und das merken wir schon auch. Deswegen nehmen wir unterstützend auch die Google Ads mit rein, weil wir einfach nicht bei jedem Keyword hier auf Rang 1, 2, 3 landen. Und ein ganz wichtiges Learning von meiner Seite, was nach wie vor noch so ist. Google liebt PDFs. Das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich nicht alle unsere Contents hinter Leadschranken verstecken. Weil wenn ich da wertvollen inhaltlichen Content habe, dann wird es von Google auch belohnt. Und das Thema Content generell ist auch so, ich sehe, man sieht manchmal diese Websites, wo gerade bei Kochrezepten ist mir das jetzt in letzter Zeit sehr oft aufgefallen. Bei
Kochrezepten ist es sehr ärgerlich.
Genau, also dieser Apfelkuchen mit Sahne, der sehr lecker schmeckt, hier, so backst du den Apfelkuchen mit Sahne. Also da wird das Keyword 1000-mal wiederholt. Das funktioniert aus meiner Sicht überhaupt nicht, würde ich nie machen, weil ich bin überzeugt, also der Google-Algorithmus wird permanent weiterentwickelt. Und meine persönliche Überzeugung ist, der belohnt guten Content. Ja. Natürlich müssen die Keywords drin sein, aber das bringt nichts, das total zu übertreiben. Also vor 15 Jahren waren das noch diese versteckten Linklisten.
Ja, da hat man es, glaube ich, so unter da hat man es weiß gemacht, die Wörter, da hat man Keywords in die Seiten drinnen gehabt.
Genau, genau. Heute sind es die Apfelkuchenrezepte mit 100-mal dem Keyword Apfelkuchen drin. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, ehrlicher, gut gemachter Content, der Zielgruppe weiterhilft, ist das Rezept, auf das ich persönlich auch setzen werde oder setze.
Mega, danke für die richtig coole Strategie. Wo siehst du jetzt gerade aktuell so die Herausforderungen, die Challenges in eurem Unternehmen oder auch persönlich deine persönliche Herausforderung, Challenge?
Gut, wir sind natürlich jetzt ein Team von 25 und also auf dem Weg so in Richtung Scale-Up heißt es ja jetzt, also wir wachsen einfach und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich, einfach struktureller, prozessualer, organisatorischer Art. Das heißt, wir bis vor einem Jahr hat der Jens das ganze Entwicklungsteam direkt geführt. Das sind jetzt irgendwie 18, 20 Leute. Und das ist nicht mehr wirklich gut handelbar. Das heißt, wir haben im ersten Schritt eine Ebene eingezogen mit Bereichsverantwortungen, wo wir sagen, einzelne Teammitglieder übernehmen bestimmte Themen verantwortlich und müssen da jetzt eben in eine neue Art zu arbeiten wachsen. Auch in bestimmten Bereichen natürlich von diesem kompletten Startup-Mode. So, ja, wir entscheiden jetzt, wir machen das, dann machen wir es ohne Evaluierung, ohne alles. Wenn wir nicht wollen, dass Jens und ich bei jeder Entscheidung involviert sind und wirklich von der Kugelschreiberbestellung bis hin zum Büroequipment bei allem mitsprechen müssen, dann ist es halt wichtig in der Organisation dafür auch Prozesse zu finden, wie wir Entscheidungsregeln festlegen, was können die Leute selber machen, wo sollen sie uns fragen. Und das ist natürlich was, wo wir uns bewusst sind, dass das in so einer starken Wachstumsphase auch hemmend sein kann, wenn du da nicht rechtzeitig organisatorisch auch im Mindset mitwächst. Und das ist so eine Challenge, die uns gerade begleitet. Es ist nicht jetzt ein super starker Pain, aber es ist was, wo Jens und ich beide dran arbeiten, was wir parallel so mitziehen, um einfach die Organisation, sagen wir mal, fit for growth zu machen, ja, um nachher nicht auch sowas wie die Kultur auf der Strecke zu lassen. Weil das ist was, wo ich auch besonders stolz drauf bin, auf unsere Arbeitskultur, auf unsere DNA. Das ist auch das, was das Team am meisten wertschätzt. Und es wäre natürlich schrecklich, wenn wir da in irgendeinem Wachstumstunnel stecken und nicht merken, dass wir da einfach abbauen.
Ich hab da letztens mit einem, sag ich mal, ein erfolgreicher Unternehmer gesprochen, der im Scale-Up ist in der Hotelleriebranche, und er hat gesagt, sei wo es ihm wirklich schwierig gegangen ist, vom Startup zu einem Scale-Up, dass er hat viel zu spät, man ist ja so in einem Startup-Welt und sagt so, man ist so agil und man hat keine Hierarchien und man ist sehr flach unterwegs, und das macht das ganze Startup aus. Aber er hat dann gesagt, in einer gewissen Größe brauchst du dann einfach eine Ebene oder du brauchst halt einfach eine Hierarchie, teilweise, genau, wenn Entscheidungen getroffen werden. Wie ist euch dabei gegangen, wenn ihr gesagt, ihr habt Bereiche jetzt, sage ich mal, verschiedensten Entwicklern abgegeben? Sind das jetzt Themen, wo immer noch sehr flach ist, oder sind die dann Teamleader geworden von diesem Bereich? Und wie ist euch dabei gegangen? Weil ich kann mir vorstellen, okay, bei 20 vielleicht, aber es pullen doch auch mehr, sagen, hey, ich könnte die Verantwortung ja auch übernehmen.
Mhm. Also es ist so, dass sie die Leute im Moment noch, also wir lassen sie reinwachsen. Wir haben ein sehr, sehr junges Team. Der Altersdurchschnitt ist 29, also Jens und ich sind mit Abstand die Ältesten, so ungefähr. Das liegt daran, dass wir Leute, die zu uns kamen, die kamen im Studium zu uns und sind dann geblieben. Die haben ihre Thesis bei uns gemacht, ihr Praxissemester, und sind dann einfach da geblieben, haben also schon irgendwie, obwohl sie noch nicht mal 30 sind, irgendwie bald 10 Jahre in GOMO-Erfahrung. Und wir wollen das ganz behutsam machen. Wir haben jetzt im ersten Schritt tatsächlich nur eine inhaltliche Verantwortung vergeben. Also im Moment hängen die Leute, was jetzt die Reporting Lines, wenn ich so nennen darf, angeht, immer noch bei uns. Aber es gibt eben Verantwortliche für Produktmanagement, es gibt einen Verantwortlichen für einen Release-Cycle und die ganzen Dev-Themen, es gibt einen Verantwortlichen für Professional Services, es gibt einen Verantwortlichen für Onboarding und Support. Aber wir haben jetzt auch, wir haben die auch jetzt speziell in ein einjähriges Training geschickt, um die auch persönlich einfach fit zu machen, um ihnen dann nach und nach mehr Verantwortung übertragen zu können. Und vom Team her, natürlich sehe ich das immer nicht so eng, wie wenn ich im Team drin wäre. Aber ja, was ich da sehe, ist, dass wir zum Glück kein Gerangel haben, kein, okay, ich hätte es mir auch vorgestellt, sondern dass, weil alle so super kollegial miteinander umgehen, wir im Moment mit dieser Thematik noch nicht konfrontiert sind. Aber natürlich sind das auch Themen des Wachstums. Also das wird früher oder später wird es die Situation geben, dass zwei Leute sagen, ich würde es aber gerne machen.
Kerstin, wenn wir uns in 3 Jahren wieder treffen im Podcast und wir blicken zurück gemeinsam auf deine Reise. Also wir sind 3 Jahre in der Zukunft und blicken zurück die 3 Jahre. Was muss für dich sowohl beruflich als auch privat eintreten, dass du sagst, ich bin glücklich mit meiner Reise, ich bin zufrieden mit meiner Reise?
Okay, also privat will ich einfach diesen Wachstumspfad fortsetzen. Und damit meine ich jetzt, da habe ich meine Perspektive die letzten paar Monate auch nochmal stark gerade gerückt oder in eine andere Richtung gerückt. Damit meine ich jetzt nicht dieses schneller, höher, weiter zu wachsen, sondern eben in eine Balance zu kommen. Vom Getriebenen in eine stärkere Balance, wo ich sage, ich bin voll bei mir und bin mit 100% positiver Energie in dem, was ich mache. Und ich habe einfach Spaß dran, jeden Tag diesen Fortschritt zu machen. Das ist also, da bin ich, auf der Reise bin ich und die Reise macht mir brutal Spaß. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich da in 3 Jahren noch viel stärker diese Positivität in meine Persönlichkeit integriert haben werde und eben diese Balance leben werde. Ja, und geschäftlich haben wir uns für die nächsten 3 Jahre ziemlich viel vorgenommen. Wir haben ja in den vergangenen Jahren sind wir sehr organisch gewachsen und das wollen wir aber fortsetzen. Wir haben aber da das Wörtchen aggressiv dazugesetzt, ein aggressives organisches Wachstum, das heißt Wachstumsraten im Umsatz von 40-50% pro Jahr. Das bedeutet insbesondere natürlich im Marketing und Sales auch große Herausforderungen. Da ist Kreativität gefragt, wo wir die Inbounds herkriegen, um diese Steigerungsraten zu erzielen. Da sind wir auch im Sinne von Vertriebs- und Partnerstrategien gefragt. Aber wenn ich jetzt auf die nächsten 3 Jahre in die Zukunft schaue, dann möchte ich gerne, dass wenn in 3 Jahren ein Mittelständler in Deutschland, Österreich oder der Schweiz darüber nachdenkt, wie er diesen einen blöden Prozess, der irgendwie einfach nicht läuft, lösen kann, dass er dann um Ingomo nicht rumkommt. Das ist so
Ziel. Bedeutet das auch, dass du dir überlegst, vielleicht auch Investoren ins Boot zu holen?
Wir überlegen immer in alle Richtungen, weil es natürlich so ist, dass wenn wir jetzt so einen super guten Proof of Concept haben, wir haben über 350 Kunden, wir haben ein Produkt, was immer wieder draußen sich bestätigt, dann wäre es ja schon auch ein bisschen doof, wenn wir nicht nach Hebeln suchen, das jetzt größer auszurollen, schneller zu skalieren. Also da sind wir immer wieder in der Consideration und Betrachtung von verschiedenen Optionen, die es einfach gibt, um dem Wachstum, sage ich mal, noch den Turbo zuzuschalten und uns in der Skalierung zu helfen, ja.
Das klingt total spannend. So, was ist so der nächste große Milestone, den du vor Augen hast, sage ich mal, für das nächste, die nächsten 90 Tage oder vielleicht sagen wir mal die nächsten 180 Tage? Was ist so ein großer Step in die Richtung, hey, wenn die Leute an komplizierte Prozesse denken und wirklich verzweifeln, dann denken sie an euch. Was ist so der nächste Schritt, der aber greifbare Schritt?
Da glaube ich ehrlich gesagt an kleine Schritte, die sich zu einem großen greifbaren adden. Also wir haben dieses Jahr eine ganz stark Conversion- und Lead-orientierte Marketingstrategie und auch eine Marketing-Taktik ausgearbeitet, die besteht im Wesentlichen aus den Säulen mehr Präsenz zeigen offline, weil aus meiner Sicht, was ich jetzt sehe am Markt, ist seit das Corona-Thema zum Glück an uns vorbeigezogen ist, die Offline-Präsenzen, also Messen, Events, umso mehr und umso stärker gefragt sind. Wir sind im Moment, der Jens ist gerade jetzt auf der Hannover Messe und berichtet jeden Tag, wie toll das dort abgeht, also wie viel Interesse da ist, wie viele Besucher. Und das hatten wir ehrlich gesagt vor Corona nicht immer so. Also da gab es viele Veranstaltungen, wo wir zurückkamen und gesagt haben, das war jetzt nicht so toll. Das heißt, einfach bei den einschlägigen Themen, also Produktionsthemen, Logistikthemen, Low-Code-Themen, mit dabei sein, wenn es um Präsenzveranstaltungen und offline geht. Der zweite Baustein ist sicherlich die Online-Thematik. Da sind wir, wie ich vorhin gesagt habe, dran, die Website nochmal zu überarbeiten, nochmal zu optimieren, noch stärker Conversion-Orientierung zu machen. Und der dritte Baustein ist das Thema Online-PR, Social Media, also einfach die Visibility und Präsenz zu erhöhen. Ich habe zum Beispiel für dieses Jahr ausgegeben die Losung, jede Woche einen Blogbeitrag. Ein paar Mal habe ich das jetzt schon gerissen, da gab es mal Cheat Weeks, aber einfach auch wieder guten Content bereitstellen, und das ist tatsächlich das, was wir konsequent die nächsten 180 Tage machen werden, wo wir genau wissen, was wir zu tun haben und was wir machen möchten, sodass, wie gesagt, so einen richtigen Meilenstein ich dir gar nicht sagen kann, sondern der Meilenstein ist für mich, diese kleinen Schritte jeden Tag, jede Woche zu machen, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
Total spannend. Und Kerstin, hast du irgendeinen Buchtipp für uns oder irgendeinen CEO, den du folgst und sagst, hey, der ist spannend, den soll man unbedingt folgen?
Tatsächlich, ich kann jedem empfehlen, den Podcast Fast and Curious zu hören. Von der Lea-Sophie Kramer und der Verena Pauster. Das ist ein Podcast, das sind beide ganz tolle Unternehmerinnen, die dort ihre Erfahrungen teilen und auch Deep Dives zu bestimmten Themen haben. Das höre ich mir wirklich jede Woche an. Cool. Und thematisch immer total spannend, aber auch die Energie, die zwei versprühen. Also das, wenn ich das morgens auf dem Weg zur Arbeit höre, dann habe ich schon mal noch mal ein bisschen mehr Energie, weil die einfach diese Positivität und dieses Voranbringen auch so toll rüberbringen.
Super spannend. Ich werde es mir gleich mal anhören. Beim nächsten Mal beim Laufen, da höre ich meine Podcasts. Für unsere Zuhörer, die Interesse haben, wo kann man euch am besten finden? Wo kann man am besten mit euch Kontakt aufnehmen?
Na, dann, wenn ich ja so viel drüber geredet habe, am besten online auf ngomo.com. Da kann man sich angucken, was wir tun. Und mich und auch den Jens findet man auch auf LinkedIn. Das ist so der einfachste Weg, persönlich mit uns in Kontakt zu treten.
Super. Kerstin, es hat mir total viel Spaß gemacht. Du strotzt vor Energie. Du machst eines wirklich leicht, den Podcast zu führen.
Vielen Dank. Mir hat es ebenso Spaß gemacht, Ben.
Und ich wünsche dir, dass der Inbound-Lead wächst durch diese Content-Erstellung, die du vorgenommen hast, jede Woche einen Blogpost. Und B, dass ihr wirklich es schafft, dass ihr da euch etabliert als Marke, wo du sagst, hey, wenn es um komplexe Prozesse geht, wenn es um Prozesse geht, die man digitalisieren sollte, wenn es um Lösungen geht, die ein Standard in der ERP-System nicht abdeckt, und da gibt es einiges, dass die Unternehmer, die Unternehmerinnen an euch denken.
Genau, das wäre super. Perfekt zusammengefasst, Ben. Hat mir riesig Spaß gemacht.
So, danke, Kerstin, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören.
Dankeschön, ebenso.
So, ciao, Baba.
Ciao.
Hast du manchmal das Gefühl, festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminlutje.net. Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.